Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Ja, herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder zuhörst oder zum ersten Mal. Bevor ich es, wie meistens am Ende, vergesse, wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlasse sehr gerne ein kleines Sternchen auf Spotify oder schreib mir ein Feedback. E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Meine heutige Gästin ist Trainerin, genau genommen Athletik- und Fitnesstrainerin. Sie hat Diplom-Sportwissenschaften an der TU München mit dem Schwerpunkt Leistungssport studiert. 10 Jahre lang war sie Athletiktrainerin bei der Frauenmannschaft des FC Bayern in München. Bis vor kurzem war sie 4 Jahre beim DFB tätig. Sie betreute verschiedene Mannschaften von U19 und U20, der A-Mannschaft Frauen, aber auch die U15 und U17 der Jungs. Außerdem hat sie vor kurzem die Ausbildung zur systemischen Business Coachin absolviert und kann somit weit über den Sport hinaus fundierte Tipps und Transfermöglichkeiten geben. Wir sitzen uns jetzt in Starnberg bei ihr zu Hause gegenüber, was ich bei diesen Gesprächen immer besonders schätze, und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Servus und herzlich willkommen, Simone Schubert.
Ja, liebe Kaya, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich für die Einladung und ich freue mich vor allem auf das Gespräch jetzt.
Habe ich denn irgendwas vergessen in der Vita? Oder
nö,
das zu korrigieren?
Ich glaube, das passt so ganz gut, ja.
Wie geht's dir denn? Wir sind jetzt zu Hause bei dir.
Ja, alles gut, alles entspannt gerade. Alles wunderbar.
Ich starte ja meistens die Gespräche mit der Frage, dass sich der Gast, die Gästin, selbst in 3 Worten beschreibt. Privat als Person und ihre Aufgabe.
Okay. Gar nicht so einfach.
Das ist nicht so einfach. Oft gibt es in dem Moment lange Denkpausen.
Ja, genau. Ich glaube, ich fange mal mit meinem Job an. Und meine Aufgabe an. Ich glaube, ich würde 3 Stichworte, ich würde sagen High Performance, Ich würde sagen ganzheitlich und Ich würde sagen entwickeln. Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Also High Performance einfach, ich war, wie du gerade gesagt hast, eben die letzten knapp 20 Jahre in dem professionellen Hochleistungssport tätig. Ja. Und da geht es einfach immer um die Frage, wie schaffe ich es, Spitzenleistungen über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder auf den Punkt abliefern zu können.
Ja.
Und ganzheitlich, du hast eine Mannschaft, die aus vielen einzelnen Spielern besteht, und jeder bringt eine eigene Geschichte mit.
Ja.
Eine Verletzungshistorie, eigene Erfahrungen, auch Interessen, dann natürlich auch Voraussetzungen, unterschiedliches Alter, unterschiedlicher Trainingszustand, Themen, Probleme, Unsicherheiten, die sie vielleicht gerade irgendwie beschäftigen.
Ja.
Und für mich war immer klar, es gibt kein Gießkannenprinzip, sondern es ist immer so dieses Individuelle. Jeder braucht einen individuellen Ansatz, um eben genau diesen Bedürfnissen auch gerecht zu werden. Mhm. Und deswegen finde ich halt ganzheitlich auch sehr, sehr wichtig und einfach interdisziplinär auch sehr, sehr wichtig natürlich.
Ich wollte gerade sagen, ja. Ich finde es jetzt spannend, ich dachte jetzt sofort an das Interdisziplinäre, aber schön, wie du die Ganzheitlichkeit noch beschrieben hast.
Ja, genau, also eben du hast teilweise einfach Input aus dem Medizinischen, im Bereich Neurowissenschaft, im Bereich Psychologie, im Bereich einen ist ein bisschen mehr Belastungsregenerationsmanagement und irgendwie fließt aber alles wieder zusammen. Ne? Und das finde ich total spannend auch. Und habe mir eigentlich mein komplettes Arbeitsleben jetzt auch begleitet.
Ja.
Und genau, und entwickeln tatsächlich deshalb, wie du auch gesagt hast, ich habe zum Teil mit Jugendspielern gearbeitet, da haben natürlich immer noch viel, viel mehr Luft nach oben, wo du Spieler entwickeln kannst, wo es auch darum geht, Informationen, Wissen zu vermitteln auf der einen Seite, aber denen auch eine Plattform zu schaffen, dass sie ihre eigenen Erfahrungen schaffen können oder machen können. Und auf der anderen Seite hast du halt eben diesen absolut teilweise austrainierten Hochleistungsprofi, wo vielleicht diese Kapazität nur noch marginal ist. Aber trotzdem gibt es da auch noch ein paar Stellschrauben, die ich da irgendwo drehen kann und wo ich vielleicht auch noch schauen kann, wie kann ich was verbessern, wie kann ich was entwickeln, wie kann ich was optimieren. Und das ist für mich auch ganz wichtig. Es geht ums Optimieren. Es geht nicht ums Maximieren, sondern es geht wirklich um verantwortungsvoll, verantwortungsbewusst entwickeln oder weiterentwickeln. Ja, das sind auch so drei Kernpunkte der Sportpsychologie. Leistungsoptimierung, ja, sprichst du von Gesundheitserhaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Finde ich jetzt ganz schön, dass sich das definitiv schon mal überschneidet. Und du? Wie würdest du dich in drei Worten? Dachtest jetzt, du kommst drum herum?
Ich würde mich, ich glaube, so ein bisschen abgeleitet von diesem interdisziplinären, von diesem ganzheitlichen Ansatz, glaube ich, würde mich selber als vielseitig bezeichnen, einfach vielseitig interessiert zum einen. Also wirklich, wenn es um Wissen geht, sich einfach in allen möglichen Bereichen weiterbilden und weiterentwickeln. Zum anderen aber auch bin ich ein Mensch, glaube ich, der gerne Dinge ausprobiert, der seine eigenen Erfahrungen macht. Und sich einfach generell dann auch breit aufstellt. Das, glaube ich, trifft es ganz gut. Dann, was würde ich noch sagen? Ich bin ein Mensch, der einfach gerne ans Tun kommt. Also so diese Hands-on-Mentalität, wie man es jetzt neudeutsch beschreibt. Ja. Also ich finde gerade dieses Zusammenspiel aus Theorie und Praxis einfach sehr wichtig. Also zum einen, ja, natürlich sich weiterbilden, dieses Wissen, was man einfach auch generiert, dann aber auch tatsächlich nicht immer nur drüber zu reden, sondern einfach
Walk the talk, genau. So
und in diesem Bereich halt dann natürlich einfach auch schauen, das zu vermitteln und ins Tun zu kommen und dann aber auch daraus wieder zu schauen, okay, was kann ich denn vielleicht verbessern? Und dann natürlich bin ich wieder in der Theorie mit drin. Dieses Zusammenspiel, das finde ich ganz gut. Aber wie gesagt, einfach show me, don't tell me, ne? Also wirklich ins Tun kommen, ins Handeln kommen.
Also vielseitig, Verhalten oder Handeln.
Ja, und das Dritte, da würde ich tatsächlich, glaube ich, auf den Begriff Pioniergeist gehen. War mir vorher ehrlicherweise gar nicht so bewusst. Das ist eigentlich so in den letzten Zeit. Ja, genau. Ich habe mich damals während meines Studiums ganz bewusst und ganz gezielt dafür entschieden, Athletiktrainer im Fußball zu werden. Ja. Das war eigentlich zum Zeitpunkt, also wir reden jetzt hier von 20 Jahren, zum Zeitpunkt, wo es in tatsächlich vielen Mannschaften überhaupt keinen Athletiktrainer gab. Also das war keine Gang und Gäbe. Und ich fand es aber total spannend, eben genau in dieser komplexen Sportart auch diesen Teilbereich einfach mit reinzubringen, diesen Gedanken mit reinzubringen, diesen ganzheitlichen Ansatz eben auch mit reinzubringen. Und letztendlich war es dann tatsächlich so, dass ich die erste Athletiktrainerin in der Geschichte der deutschen Frauenbundesliga eigentlich bin. Also zumindest die erste, die ja wirklich ganz offiziell genannt worden ist und festangestellt war und so weiter. Und was davon geblieben ist, ist, glaube ich, wirklich genau das, was du gerade gesagt hast. Dieses Innovative, dieses Neugierige, dieses Schuhabissbegierige. Wo kann ich vielleicht noch schauen? Wo kann ich jetzt noch mehr irgendwie, vielleicht noch Informationen aus anderen Sportarten mit in meinen Bereich?
Einen Tellerrand.
Genau, das ist ganz gut.
Ja, ich glaube das. Spannend. Ich habe ja auch damals in Innsbruck im Psychologiestudium, wo ich dann parallel irgendwann noch meine Zertifizierung zur Sportpsychologin gemacht habe, auch fest vorgenommen, ich werde irgendwann mal Sportpsychologin bei einem Bundesligisten, und es war so meine erste Anlaufstelle dann bei der TSG Hoffenheim. Jetzt hast du ja Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Leistungssport studiert, warst, wie eingangs erwähnt, 10 Jahre bei der Frauenmannschaft des FC Bayern, 4 Jahre beim DFB. Welche Rolle spielt für dich die sportpsychologische, mentale Komponente in deinem Aufgabenbereich?
Also ich glaube, da muss man erstmal dazu sagen, gerade jetzt beim DFB, jede Mannschaft hat einen eigenen Sportpsychologen oder Sportpsychologin, genau, inzwischen, was ich auch sehr gut finde und was ich sehr wichtig finde. Und es gibt einfach eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit, also zwischen Athletik oder auch zwischen ich war ja mehr oder weniger als Performance-Expertin, so war der offizielle Titel beim DFB. Und da gehört einfach dieser Teilbereich, diese mentale Komponente mit rein. Also somit ist es ein sehr, sehr enges Zusammenspiel. Und ich glaube, du kannst es auch gar nicht trennen.
Ja.
Das ist einfach das eine bedingt das andere, beeinflusst das andere. Und es war immer ein gutes Zusammenspiel.
Ja, das kann ich auch aus meiner Erfahrung berichten oder auch aktuell, dass es mir extrem wichtig ist, ob ich jetzt in der Mannschaft oder mit Individualathleten, das habt ihr auch noch mit zum Beispiel Physiotherapeuten, Athletiktrainern, also wenn es möglich ist, einfach ein ganz, ganz wichtiger Austausch ist, um auch ein ganzheitlicheres Verständnis von dem Menschen, Spitzensportler eben zu bekommen. Im Spitzensport geht's ja meistens wir haben es zu Beginn schon erwähnt, High Performance, Leistungsoptimierung. Wie definierst du für dich oder aus deiner Perspektive
High Performance.
Die nächste schwierige Frage. Also es gibt nämlich keine offizielle Definition. Was deswegen so frage ich nach deiner persönlichen Perspektive.
Ja, genau. Deswegen, der Begriff ist wird ja sehr wild verwendet.
Ja, genau. Daher, und es ist sehr negativ behaftet. Leider oft Gottes, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Genau.
Ja. Also ich persönlich würde High Performance definieren als individuell Spitzenleistungen über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder auf den Punkt abliefern zu können. Das ist, glaube ich, das ist so die Grunddefinition. Und die ist halt abhängig von verschiedenen Faktoren. Also für mich ist es nur möglich, wenn zum einen eine gewisse körperliche Readiness da ist. Also sprich, wenn ich auch über diesen längeren Zeitraum hinweg unter schwierigen Voraussetzungen, unter Druckbedingungen auf hohem Niveau das abliefern kann. Das ist so die eine Grundvoraussetzung. Dann ist für mich wichtig, dass eine mentale Stärke vorhanden ist.
Ja.
Also eben diese Fähigkeit, sich unter Druck konzentrieren zu können, ruhig zu bleiben auch. Mhm. Ich bin häufig von der Resilienz natürlich auch in schwierigen Situationen.
Genau,
Robustheit auch und so weiter. Und für mich auch ganz wichtig, so eine positive Grundhaltung. Auch das gehört für mich da noch mit dazu. Ich finde, es ist auch nur möglich, wenn eine emotionale Stabilität vorhanden ist. Und ich würde hier sogar sagen, emotionale Stabilität und emotionale Intelligenz. Also beide Faktoren. Zum einen eben selber seine eigenen Gefühle kontrollieren zu können, Herr der Lage zu bleiben.
So die Emotionsregulation.
Genau. Und auf der anderen Seite aber auch die Fähigkeit zu haben, gerade in der Teamsport, in einem Teamsport, dass du dich auch in andere Menschen hineinversetzen kannst und dass er verstehen kannst, ne? Also dieses Zusammenspiel.
So, dass die Empathie auch empfinden kannst, auch lesen kannst.
Genau.
Die Emotionen, nicht nur die eigenen Emotionen lesen können, sondern auch die der anderen.
Genau. Ja. Also das finde ich ganz wichtig. Und gerade diese drei Faktoren, glaube ich, ist es wichtig, dass auch eine Balance da ist. Also aus diesem physiologischen, mentalen und emotionalen Bereich. Also das ist für mich auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung. Und dann gibt es ja noch ein paar andere Einflussfaktoren. Zum einen, dass eine Vision da ist, dass du Zielbilder hast. Mhm. Auch hier, vor allem in einem Mannschaftssportler, dass alle nämlich den gleichen Weg gehen, in die gleiche Richtung gehen.
Ja.
Dann, dass du dass du auch überhaupt den Wunsch hast, dich verbessern zu wollen.
Ja, weil das bereit bist, zu verändern.
Genau,
zu
entwickeln. Das ist es nämlich, genau. Ja. Du bist offen sein für Veränderung.
Ja.
Und du musst auch in der Lage sein, dich immer wieder auf neue Situationen anzupassen.
Ja. Flexibilität.
Genau.
Einzustellen.
Genau, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Dann, natürlich ein optimales Belastungs- und Erholungsmanagement ist einfach so die Qualität der Regeneration, beeinflusst die Qualität der Leistung. Auch das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor auch nochmal, dass das mit reinkommt. Also auch, dass ich Prioritäten setze, dass ich mir Ablenkungen minimiere und dass ich aber auch ganz bewusst eben so eine Regenerationsphase mal mit einfließen lasse. Und ich würde sagen, last but not least, also klar, wenn wir jetzt über Teams reden, wenn wir über Abteilungen reden, dass es ein effektives Zusammenspiel aller Akteure ist dann letztendlich. Ne? Also, dass eben alle in die gleiche Richtung gehen, dass es zielorientiert ist, dass man auch die Stärken von jedem kennt, dass man die entsprechend in Szene setzen kann. Da bin ich mir sicher auch ein Stück weit über Rollendefinition.
Ja.
Wir reden aber auch über Kommunikation, ganz wichtiger Faktor. Und den darf man nämlich auch nicht vergessen, wir reden über eine wertebasierte Führung. Also das hat der Trainer dann natürlich auch gefordert, dass der auch authentisch ist und einfach auch vorne weggeht und das auch entsprechend vermittelt und diese Mannschaft auch zusammenhält. Und ich glaube, also sind viele verschiedene Einflussfaktoren. Und das Wichtigste, glaube ich, ist tatsächlich noch, und das ist das, wo ich mir als erstes mal darauf konzentrieren würde, diese Balance aus diesen physiologisch, mental und emotionalen Faktoren. Und da ist automatisch diese Belastungs- und Erholungsmanagement mit dabei.
Also wieder dieses Dreieck, das ich ja ganz oft anspreche, Kognition, also Gedanken, physiologisch Verhalten in dem Fall, also Physiologie spielt da ja auch noch mit rein und das Emotionale. Und ich glaube, du hast jetzt schon extrem schön ausgeführt, was so die Basis für High Performance oder Spitzenleistungen vor allem auch in Teams ist. Und man hört es ja schon raus, die systemische Business Coaching, also auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen heute, man findet hier ganz viel Transfer auch in und für Unternehmen. Also
all diese Themen und Aspekte, die wir jetzt aus dem Spitzensport mit Beispielen auch benennen können, also gerade mit deiner Erfahrung, es gibt immer schöne Transfermöglichkeiten und auch diese Basiselemente für High Performance, du hast es gerade erwähnt, also auch Individualität, es hat ja jeder seine eigenen High Performance-Möglichkeiten. Mhm. Also man muss sich da auch eigene Maßstäbe, glaube ich, setzen. Und da spricht man auch nicht nur im Spitzensport davon, sondern es sind ja auch Basis oder Kernelemente, die ja auch für jeder Mann, Frau im Alltag auch, glaube ich, sehr hilfreich sein können.
Mhm. Absolut, ja.
Mhm. Welche Rolle spielen denn neben den körperlichen Belastungen mögliche physische, mentale Belastungen? Also hast du da vielleicht auch Beispiele, gerade wenn es um High-Performance-Spitzenleistungen geht, mit welchen physischen Belastungen werden aus deiner Erfahrung, also vielleicht anhand von einem Beispiel, Athleten, Athletinnen konfrontiert?
Was immer, finde ich, ganz, ganz auffällig ist, ist tatsächlich, wir haben jetzt gerade die EM gehabt, wenn du mal siehst, wann der Anstoßzeit ist, also es ist teilweise relativ spät, es ist immer teilweise um 21 Uhr erst gespielt. Und was da ein ganz großes Thema ist, was mir auch lange gar nicht bewusst war, also das Thema Racing Mind und welche Auswirkungen das dann da tatsächlich letztendlich hat. Also wie gesagt, du spielst, dann kommst du teilweise in die Verlängerung, du hast teilweise dann noch ein Elfmeterschießen, dann bis die Mannschaft dann in der Kabine ist, bis sie fertig ist, bis sie vielleicht dann medizinisch versorgt ist, bis die im Hotel sind, bis die gegessen haben, bis sie im Bett sind. Und dann sind sie, liegen sie im Bett und dein Körper ist eigentlich vollkommen fertig und will eigentlich nur noch schlafen. Und dein Kopf spielt aber.
Der rattert,
genau. Und du gehst das Spiel nochmal durch. Auch was hätte ich in der Situation vielleicht anders machen können? Was hätte ich hier vielleicht besser machen können? Und es hält dich vom Schlafen ab. Und Schlaf ist aber auf der anderen Seite eben ein absolut powervolles Regenerationstool letztendlich. Und ich finde es einfach krass, wie das auch ineinander oder sich gegenseitig bedingt und gegenseitig beeinflusst.
Ja. Gibt es da Möglichkeiten, also was du jetzt gerade beschreibst, fällt mir auch Radrennsport ein, das ist auch ganz extrem, weil es ist ja nicht so, dass die, wenn die ins Ziel kommen, 20 Minuten später in dem Hotelzimmer sind, sondern die haben ja tatsächlich dann oft noch über 3 Stunden Autofahrten und also das, was du gerade beschrieben hast. Und bis dahin ist man gut geduscht, zinselweise in den Bussen duschen können. Aber bis dahin gab es noch kein ordentliches Abendessen. Es gab noch keine Massage. Es gab noch keine physiotherapeutische Behandlung. Was kann man in dieser Zeit tun? Mal angenommen, nach Abpfiff oder Ziel, Pi mal Daumen, 3 bis 5 Stunden, bis man wirklich im Bett liegt, um vielleicht den Schlaf früher hervorzubeschwören. Also eigentlich Tools, um den Kopf schon mal früher abschalten zu können.
Auch da, glaube ich, ist es unfassbar individuell. Also jeder reagiert da anders, jeder hat seine eigene Strategie. Und ich glaube, darum geht es auch, dass du das rausfindest, dass du einfach wirklich Erfahrungswerte hast. Wie kann ich denn vielleicht in der Situation reagieren? Das ist ja nicht immer alles möglich. Also meine beste Handlungsstrategie funktioniert dann manchmal einfach auch nicht aufgrund von irgendwelchen Gegebenheiten. Da
sind wir wieder bei der Flexibilität.
Genau.
Sehr wichtig ist
genau.
Im Spitzensport.
Ja, definitiv. Aber wie gesagt, gibt verschiedene Ansätze dann. Ich glaube, was wirklich hilft, was sehr vielen hilft, ist Kommunikation. Auch tatsächlich sie mit Teammitgliedern auszutauschen, vielleicht einmal mit dem Cheftrainer, auch mit Spezialtrainern mehr auszutauschen, sich da vielleicht einmal ein bisschen Feedback einzuholen. Das ist mal eine Möglichkeit. Dann gibt es aber also diese ganz individuellen Geschichten. Also wenn ich tatsächlich schon im Bett liege und nicht einschlafen kann, dass ich, gibt es also diese Regel, dass man sagt, nach 20 Minuten, wenn du nicht wirklich einschlafen kannst, steh noch mehr auf und versuch einfach, dich mit kurz mit was anderem zu beschäftigen.
Außer dem Handy,
das sowieso. Nee, aber nimm dir dann vielleicht einfach einen Zettel, nimm dir einen Stift, schreib dir die Gedanken auf, genau, und leg's beiseite. Einfach so auf der einen Seite, ich will es nicht vergessen, ne? Also das ist genau, aber ich bestimme, ich habe die Kontrolle, wann ich mich damit beschäftige. Und auch das gibt mir einfach die Ruhe. Aber das ist auch eine Strategie, die muss ich lernen, die muss ich trainieren.
Und also das ist mir auch noch eine Möglichkeit. Und ansonsten gibt es natürlich viele verschiedene Zulieferer, die dann auch nochmal unterstützen können. Egal, ob es jetzt die vielleicht die Massage beim Physio ist.
Ja, PMR, der,
genau, also oder genau, Bodyscan, autogenes Training und so weiter. Also diese ganzen mentalen Strategien. Aber manchmal ist es, wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht die Sauna, die mir hilft, oder die Eistonne, oder der Pool, oder wie gesagt, aber es hängt halt immer davon ab, welche Möglichkeiten ich natürlich habe.
Ja, absolut. Also das ist ja auch so meine Philosophie, dieses individuelle Herangehen. Manchmal arbeite ich, es gibt ja so Gerüche, die einen zum Beispiel, die man von zu Hause kennt, die einen beruhigen, oder ein Kissen, wo man sagt, okay, damit assoziiert es Gehirn, auch der Schlafprozess geht jetzt los, oder einen Tee abends als Routine zu Hause einzupflegen, was natürlich dann auch wieder neuronal aktiviert, okay, jetzt ist Schlafenszeit. Aber wie du sagst, das ist immer eine individuelle Herangehensweise, im besten Falle, die man erarbeitet und natürlich auch übt und lernt. Jetzt hat man ja oder ist ja zwischen den Peaks oder Spitzenleistungen, langfristig Leistungen bringen zu können, ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, die Regeneration. Wir sind ja gerade schon auf den Schlaf eingegangen. Und wir wollen uns ja heute vor allem auch über die Qualität der Regeneration als Basis zur High-Performance und Spitzenleistung unterhalten. Was bedeutet für dich qualitative Regeneration? Also jetzt gerade in deinem Berufsfeld als Athletik- und Fitnesstrainerin ein extrem wichtiges Thema.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass nur zwei Methoden oder zwei Ansätze eigentlich wissenschaftlich erwiesen sind. Und das eine ist, wie du gerade gesagt hast, der Schlaf, und das andere ist die Ernährung. Es sind eigentlich so diese zwei Bereiche, und alles andere, was wir jetzt gerade vorher auch aufgezählt haben, das sind Zulieferer. Das sind eigentlich Zulieferer, um die Qualität des Schlafs dann letztendlich oder die Dauer des Schlafs, also sind nämlich beide Faktoren sehr wichtig, Dauer und Qualität, positiv beeinflussen zu können. Und das ist wiederum sehr, sehr individuell.
Ja.
Und das finde ich, ein ganz klassisches Beispiel ist eigentlich so die Eistonne. Man sagt ja, also die einen Spieler, die gehen da total gerne rein. Und ja, es gibt auch Studien drüber, die belegen, dass dann eben so die Einblutung, also der Muskelkater dann letztendlich ein Stück weit weniger ist, und das einfach so, dass es regenerationsfördernd ist, und die gehen da gerne rein, und die entspannen sich dann auch dabei, und die fühlen sich richtig gut danach. Und dann gibt es aber auch die anderen Spieler, die haben so eine Abscheu davor. Die ist es einfach, das ist so eine Abneigung, sich jetzt da in so ein Eiswasser zu begeben, dass es für die einfach nur purer Stress ist. Und dann ist es natürlich alles andere als regenerationsfördernd.
Genau.
Und dann, und da sind wir wieder beim Thema Individualität. Ja. Also das ist einfach genau das, wo ich rausfinden muss, was passt denn überhaupt zu mir. Aber das ist wichtig, es auszuprobieren, sie mir einzulassen, also es mir auszuprobieren und zu schauen, neben, wie gesagt, dem Bereich Ernährung, also diese Speicher wieder aufzufüllen, was natürlich wichtig ist, dann eben aber zu schauen, okay, was fördert tatsächlich die Dauer und die Qualität meines Schlafs?
Also das heißt, man kann sagen, Schlaf und Ernährung universell gültig,
ja,
definitiv. Die Zulieferer aber individuell. Und da muss einfach jeder schauen, was für sich am besten passt. Und ich glaube, das ist ja auch eine große Parallele zwischen unser beide Arbeiten, das auch zu erarbeiten, was nicht im ersten Treffen oder im ersten Kennenlernen oder im Beginn der Zusammenarbeit, sondern sowas entwickelt sich ja auch. Also sind wir wieder beim Thema Entwicklung. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass sich sowas auch je nach Lebensphase verändern kann. Also ein Spieler oder eine Spielerin, die irgendwann mal gerne in die Eistonne gestiegen ist, kann sein, dass sich das auch ändert. Und das ist dann ja auch, glaube ich, okay. Kennst du solche Veränderungen? Also dass sich auch so diese Zulieferer über verschiedene Jahre bei Athletinnen ändern?
Absolut. Also tatsächlich sogar ganz konkrete Beispiele, was die Eistonne betrifft, dass sie das einfach tatsächlich auch
die Eistonne,
die vorher hier einfach gerne reingegangen sind, ja, genauso in der Jugend beispielsweise, was dann vielleicht sogar eher aber eigentlich was Kollektivs war, und dass sie dann einfach mehr Bewusstsein dafür entwickelt haben, okay, tun sie mir denn eigentlich wirklich gut? Oder auch dass sie einen anderen Zugang zu vielleicht gerade zu mentalen Regenerationstechniken dann auch bekommen haben, wo sie vielleicht jetzt in der Jugend noch gar nicht hatten. Und, ja. Und das dann einfach sich eben darauf einlassen oder auch mal was Neues kennenlernen. Mhm. Auch das ist es natürlich, mhm. dass ich auch eben hier Leute, Experten um mich rum habe, die dann mir einfach immer wieder was Neues zeigen und mir die Möglichkeit schaffen, es vielleicht mhm. da auszuprobieren. Und dadurch verändern sie das natürlich auch, ja, klar.
Das finde ich einen spannenden Punkt, das in sich hineinzuhören. Also klar, an der Jugend, man macht natürlich viel, weil es das Kollektiv macht.
Genau.
Und weil man es halt auch macht und schon immer, wie sagt man, Bayern schon immer so gemacht hat.
Mhm, genau.
Aber zu lernen, in sich hineinzuhören oder sich auch kennenlernen, also diese Bereitschaft und Achtsamkeit sich selbst gegenüber mhm. Hinzuhören und zu lernen, okay, was sind meine eigenen Entwicklungen, was sind meine Bedürfnisse, was verändert sich da vielleicht auch und was brauche ich auch, was tut mir gut und was tut mir nicht so gut. Also man fragt sich das selbst ja weniger, als dass man es meistens zum Beispiel gute Freunde fragt. Die fragt man ja öfter, hey, wie geht's dir?
Ja.
Und wie war es am Wochenende? Und das ist ja eine Frage, die man sich selbst weniger stellt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, als man das Gegenüber fragt. Also
absolut, ja. Ja.
Neben diesen zwei, also auch ganz klar wissenschaftlich bewiesenen Punkten, die für eine qualitativ hochwertige Regeneration wichtig sind, Ernährung und Schlaf. Was gibt es noch für Punkte, wo man sagen kann, da kann man sich einfach mal auszuprobieren? Also diese Marginal Gains, wo man so ein bisschen an Drehschrauben noch drehen kann zum Thema Regeneration.
Ich würde in diesen zwei Teilen oder zwei Bereichen bleiben. Gerade was jetzt Schlaf betrifft, da gibt's ja genügend Hacks, die ihr ausprobieren kann. Du hast vorher schon gesagt, die auch allgemeingültig sind. Und alles andere ist tatsächlich einfach individuell. Und das sind einfach nur diese Zulieferer, wie wir es ja gerade schon besprochen hatten. Und was so diese Hacks betrifft, da gibt's natürlich ein paar ganz, ganz feine Geschichten, was ich da ausprobieren kann. Also beispielsweise natürlich schaue, dass ich eine gewisse Schlafzeiten Konstanz habe. Also dass ich immer einfach eine gewisse Zeit habe, dass ich so eine gewisse Routine auch etabliere in dem Bereich. Oder was eine ganz, ganz nette Geschichte ist, dass ich vielleicht auch schaue, dass ich abends, bevor ich ins Bett gehe, einmal kurz warm dusche. Das ist so ein, verbessert halt die oberflächliche Durchblutung und der Effekt davon ist, dass die Körperkerntemperatur sinkt und das ist aber notwendig, dass ich zum Beispiel gut schlafen kann. Oder dass ich schaue, dass zum Beispiel mein Zimmer dunkel ist. Also unser Schlaf-Wach-Rhythmus wird eben durch Hormone gesteuert, Melatonin, Serotonin.
Ja.
Und wenn ich wenn es dunkel ist, nur dann wird dieses Melatonin ausgeschüttet. Also auch das zum Beispiel. Und dann gibt es halt also die Klassiker, Kaffee, Koffein, auch damit zu gucken, wie viel nehme ich hier zu mir, wann nehme ich das zu mir. Und finde ich zum Beispiel auch ganz spannend, Kaffee an sich, also die Kaffeebohne, ist eines der wertvollsten Antioxidantien, die es tatsächlich gibt.
Genau, eine Pflanzenheilkunde.
Genau, genau. Und das Problem ist, dass Koffein das dann letztendlich drinnen ist. Es hat so eine Halbwertszeit von 5 bis 6 Stunden. Und wenn ich jetzt sage, ich trinke am Nachmittag gegen 14, 15 Uhr noch meinen Kaffee, dann ist es halt so, dass ich um Mitternacht immer noch ein Viertel von diesem Koffein, das so in meinem, hab, das in meinem Gehirn rumgeistert und mich natürlich vom Schlafen abhält. Und gerade auch verhindert, dass ich so in diese REM-Schlafphase komme und so weiter.
Und der man das Tag, also für alle, die sich da nicht so auskennen, das Tagesgeschehen einfach verarbeitet.
Genau,
das ist
genau.
Wichtig.
Genau, das Erlernte einfach dann ein bisschen gefestigt wird, dass also zum Beispiel das Hormonsystem rekalibriert, das eben ausgleichend für Emotionen wirkt und so weiter. Das ist eine ganz wichtige Schlafphase auch. Und und dann muss ich mir halt aber einfach Gedanken drüber machen, wann trinke ich vielleicht noch Kaffee? Wie viel Kaffee trinke ich? Also es ist dann letztendlich auch so ein bisschen, die Dosis macht das Gift. Und kann ich vielleicht mal doppelten Espresso jetzt nur nach dem Mittagessen vielleicht noch gönnen und jetzt halt unbedingt dann nach dem Abendessen um 20, 21 Uhr. Also es geht nicht darum, darauf zu verzichten, sondern es geht dann letztendlich einfach darum, wann mache ich das und wie mache ich das?
Ja.
Und vielleicht da bewusst zu machen. Ja. Also auch das sind für mich Hacks oder Möglichkeiten, um mit dem Regeneration tatsächlich andere zu beeinflussen, ja.
Mein Tipp, Affogato de Cofinato. Aber jetzt weiß ich auch, warum ich gestern vielleicht nicht so gut geschlafen habe. Ich dachte mir, bei dem schönen Wetter dusche ich mich nochmal richtig kalt ab vom Schlafen. Siehst du, was ich hier alles lerne?
Siehst du?
Wie ist es mit Schafwollsocken? Warum sollte man Schafwollsocken tragen in der Nacht?
Also ob es jetzt Schafwolle ist, weiß ich nicht. Aber generell, also auf der einen Seite tatsächlich auf das, was du dort angesprochen hast, warm feet, better sleep. Also es geht da tatsächlich darum, eben diese Körperkerntemperatur zu sinken. Ja. Und Arme und oder Hände und Füße sind natürlich auch entscheidend dann dabei, dass sie auch warm sind. Also von daher ist es das eine. Das andere ist aber, was auch wichtig ist, ist tatsächlich die Qualität von dem, von der Bettwäsche, von dem, was meinem Schlafanzug oder was ich will, was ich halt nachts anhabe, dass es zum Beispiel atmungsaktiv ist. Ja. Also auch das, also sind so ganz viele kleine Hacks, die eigentlich total easy sind umzusetzen. Aber
absolut, also auch Kissen und Matratze. Ich finde es auch ganz spannend, rate ich auch inzwischen tatsächlich all meinen Athletinnen, die ich betreue, nachdem ich es selbst erlebt habe, mal so eine Beratung bei einem Bettenhandel zu machen, also bezüglich der Matratze. Mhm. Jahrelang auf einer viel zu harten Matratze für mein Gewicht geschlafen. Mhm. Und mir immer gedacht, naja, ich schlafe aber besser auf harten Matratzen, ist irgendwie angenehmer. Mhm. Und dann hat mir praktisch in so einer Wirbelsäule mal gezeigt, wie ich eigentlich lieg nachts auf der zu harten Matratze. Und das fand ich sehr eindrücklich. Und es ist ein Game Changer. Aber gut, also lernen wir eben auch dazu. Und das sind, glaube ich, ganz, ganz spannende Sachen, die man nicht nur als Leistungssportler, weil es muss ja auch jeder normal arbeitende Mensch performen jeden Tag. Und guter Schlaf ist einfach extrem wichtig. Noch dazu verbringen wir ja sehr viel Zeit im Bett. Also
ja, absolut, ja.
Denkst du, jetzt haben wir ja Regeneration, also man spricht oft Regeneration vom Körper, dass die mentale Regeneration oft vernachlässigt wird, also so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, vielleicht auch gerade bei Nicht-Leistungssportlern. Und was gehört für dich zur mentalen Regeneration? Ich versuche jetzt nochmal was anderes rauszukitzeln außer Schlaf und Ernährung.
Ja gut, was gehört noch mit dazu? Also wir haben ja vorher schon über dieses Dreieck auch gesprochen. Ja. Ne? Und also diese physiologische, die mentale, die emotionale Komponente. Und was natürlich schon auch mit dazu gehört, ist mir Freiräume zu schaffen natürlich. Also auch ganz bewusst auch meine Zeit zu nehmen, mal zu entspannen, mal runterzukommen, mal mich mit der Familie einfach was zu unternehmen, mit Freunden zum Beispiel zu unternehmen, mir was zu gönnen. Also Regeneration heißt ja auch, ich gönne mir was. Ne? Also warum sollte ich ja darauf verzichten?
Und Genuss.
Also, genau, auch das gehört mir mit dazu. Und also von daher ist dieses Zusammenspiel für mich einfach auch sehr, sehr wichtig. Ich habe vielleicht auch noch ein kleines Beispiel. Das ist mir letztens erst wieder eingefallen. Ich habe meine Diplomarbeit über individuelle Belastungssteuerung gemacht. Und ich durfte damals, das war bei der zweiten Mannschaft vom FC Bayern, also der U23 von den Jungs, da durfte ich Herzfrequenzmessungen machen, wir haben Training, wir haben Spiel und so weiter. Und wir hatten ein Pokalspiel. Und das fand ich total spannend. Du hast dann gesehen, also während der ersten Halbzeit, die Herzfrequenz ist gestiegen, du siehst dann so die Spitzen drin, wenn ein Spieler mal in den Sprint geht oder dann sinkt es wieder ab, wenn er mal steht, wenn er mal geht. Und dann die Pause, geht's natürlich ganz nach unten, dann zweite Halbzeit, gleiches Spiel. Und dann ging's, also es gab keine Verlängerung, es ging direkt ins Elfmeterschießen. Und was ich total spannend fand tatsächlich, dass der größte Peak hier in dem Moment gezeigt wurde, wo der Spieler zum Elfmeterpunkt ging. Ja. Und wir reden ja nicht über 5 oder 10 Schläge, sondern wir reden also wirklich über 25 bis 30 Schläge, was dann Unterschied ist. Ne? Also es ist ein absoluter Peak gewesen. Und da merkt man eigentlich mal, was diese mentale Komponente, wie eng die auch mit der physiologischen zusammenhängt. Und wie gesagt, auch da heißt es natürlich auch, wenn ich mich physiologisch, körperlich entspannen will, heißt das für mich auch, ich muss mich mental entspannen. Und ich muss es einfach ganz bewusst natürlich auch machen und mich bewusst diese Auszeit schaffen und dieses eben sich gönnen. Und natürlich kann es ja sein, dass ich mich physisch auspower, dass auch das zu meiner mentalen und emotionalen Entspannung dann natürlich auch wieder beiträgt. Aber auch das gehört mir dazu, ja.
Ich glaube, da auch die Balance zu finden. Also wenn sich Menschen eh in ihrem Alltag körperlich schon sehr arg beschäftigen, dann kann da vielleicht die Balance was anderes sein, was zur Entspannung beiträgt. Wenn jemand aber sehr viel sitzt zum Beispiel, ist natürlich Bewegung schon auch wissenschaftlich belegt, etwas, was zur Stressreduktion und zur Entspannung der Muskulatur und natürlich auch der mentalen Komponenten beiträgt. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist tatsächlich die soziale Komponente. Mhm. Also wie du es gerade erwähnt hast, Familie treffen, Freunde treffen, vielleicht auch mal mit Mannschaftskollegen oder anderen Sportkollegen, sage ich jetzt mal, was zu unternehmen, wenn man vielleicht nicht zu Hause wohnt. Das ist ja auch oft so Nachwuchsbereich, wenn man im Internat wohnt oder eben nicht direkt nahe Freunde im AKFB hat. Mhm. Also dass die soziale Komponente einfach extrem wichtig ist für sich da was zu tun, auch außerhalb des Sportbubble.
Ja, absolut. Oder auch immer tatsächlich wirklich immer so einen Gegenpol zu schaffen. Also wirklich auch, wenn ich jetzt im Fußball bin, auch mal eine andere Sportart zu gehen, was anders auszuprobieren. Auch da lerne ich wieder neue Menschen kennen. Auch da mal wieder diese soziale Komponente dann mit dabei. Aber auch hier tatsächlich mit ganz bewusst weg von dem, was ich ursprünglich mache. Und ich finde, also ja, das ist im Sport, auch hier vielleicht so dieser Transfer auch in den Geschäftsalltag, wenn ich jetzt in ein Unternehmen beispielsweise schaue, was ganz auffällig oft ist, du hast, keine Ahnung, ist ein wichtiges Projekt und es erfordert halt dann natürlich auch entsprechende Aufmerksamkeit und es heißt dann auch, okay, ich habe vielleicht mehr Bildschirmzeit, also ich sitze halt dann abends vielleicht noch ein bisschen länger, weil ich noch was fertig machen muss, weil Termindruck da ist und da wir abliefern müssen. Und genau das ist es, aber ich sitze länger als sonst und habe vielleicht sonst mir dreimal die Woche, gönne ich mir das, dass ich eben mit Freunden zusammen Sport mache oder mit der Gruppe zusammen oder ins Fitnessstudio gehe. Und plötzlich merke ich durch das Sitzen und durch dieses Wegfallen von dieser anderen Routine, auf einmal, ich bin verspannt, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Rückenschmerzen. So, dann habe ich aber einfach, ich bin, wie gesagt, bin dann länger damit beschäftigt, habe vielleicht nicht die Zeit, jetzt irgendwie mich um Ernährung zu kümmern, zu kochen, mich, was ich sonst vielleicht auch mache, mich gesund zu ernähren, dann ist es halt eher, es geht schon, komm, irgendwie Fast Food und hier mal ein bisschen und dann einfach hab's auch schnell, ich bestelle mir irgendwie was. So, dann auf einmal fühlst du dich halt einfach generell schon mal schlechter, ne? Also dieses Emotionale wird ein Stück weit mit dabei. Dann
schwuppdiwupp hängt man im Teufelskreis.
Genau, ich schlaf dann schlechter, weil ich eine längere Bildschirmzeit habe. Dann habe ich vielleicht meine Freunde, meine Familie, die auf der anderen Seite sagt, boah, hey, du, wir sind auch noch da, vollkommen berechtigt. Auf der anderen Seite muss ich ja auch meinen Job machen. Und plötzlich bin ich da drinnen und merke eigentlich, es ist wie so eine Abwärtsspirale.
Ja.
Und ich muss irgendwann aber tatsächlich einfach auch, und deswegen ist es gut, wenn es nur ein Projekt ist, wenn es kein Dauerzustand ist, dann tatsächlich einfach da mal wieder rauskommen. Aber auch da sieht man wieder so dieses schöne Zusammenspiel aus physiologischen, mentalen und emotionalen Komponenten, ja.
Ja, und auch dem ganzheitlichen, was du erwähnt hattest, dieses rauszukommen aus seinem Bereich, zum Beispiel als Fußballspieler, Spielerin oder wie auch immer, in einer bestimmten Sportart unterwegs sein, wo ich mich dann ganz gerne zum Beispiel mit jemandem wie dir, Athletiktrainer, Athletiktrainerin, abspreche, weil ich als Sportpsychologin zum Beispiel mal rate, wie sieht's aus, nächster freier Tag, ist es möglich von der Belastung her, dass du mal in die Berge gehst, eine kleine Wanderung machst, eine kleine Radtour machst, also irgendwas anderes, trotzdem in Bewegung bleibend. Und regenerative Bewegung ist ja nicht immer nur ein kleiner, lockerer Lauf, sondern man kann da ja auch was anderes machen. Und in Absprache dann auch mit dem Team wirklich tolle Möglichkeiten finden, die aber dann auch wieder mental bereichernd sind, weil sie einem neue Eindrücke geben.
Mhm.
Und somit dann auch wieder Konzentration, Kreativität etc. In seinen Peaks oder in seinem Spitzenbereich ermöglichen, finde ich ganz wichtig.
Ja, gerade auch zum Beispiel bei so einem Turnier, ne, dass du da einfach mal wirklich irgendwie einen Cut drin hast, du einfach so einen Bruch drin hast, mal einfach irgendwie was anderes mal machst, einfach was, wie du schon sagst, einfach einen neuen Eindruck hast. Das, egal, ob das die kollektive Fahrradtour ist oder wie auch immer, muss es zusammenpassen zu dem, was sonst so physisch oder physiologisch halt natürlich gefordert ist. Aber wie du sagst, einfach einen neuen Eindruck haben, irgendwas Neues zu machen, raus aus diesem Alltag, raus aus dieser, ist dieser Tretmühle sozusagen.
Glaubst du, dass die Nationalmannschaft deswegen zum Gärtnern angefangen hat oder in ihr?
Wer weiß.
Zumindest wurde das so auf den sozialen Medien gezeigt, dass Bäume gepflanzt wurden.
Ja.
Im Homeground in Herzogenaurach.
Kleine Werbung. In jeder Folge stelle ich passend zur Sportart meiner Gäste eine Frage an die Experten des exklusiven Sport im Kopf Partners Sport 2000. Somit habt ihr zusätzlich zum Thema einen weiteren Mehrwert mit nützlichen Infos. Meine heutige Frage geht an den Fitness-Experten André Navratil. Lieber André, ganz nach dem Motto Train, Eat, Sleep und Recovery, was ist noch wichtig für die Regeneration, um High Performance abrufen zu können und welche Produkte finde ich dazu bei Sport 2000?
Hallo zusammen. Eine gute Regeneration ist mindestens genauso wichtig wie das Training selbst. Neben der natürlichen Regeneration wie genügend Erholung zwischen den Trainingseinheiten, Schlaf, die richtige Ernährung und genügend Hydration gibt es noch weitere Möglichkeiten, die Muskelregeneration aktiv zu verbessern. Frei nach dem Motto Train, Eat, Sleep, Recover. Ein zentraler Bestandteil unseres Angebotes sind Matten, Faszienrollen und Fitnessbänder. Diese Tools sind nicht nur hilfreich, um die Muskeln zu entspannen und die Durchblutung zu fördern, sondern auch ideal für Dehnübungen. Faszienrollen lösen Verklebung und Muskelspannung, was die Erholung beschleunigt und die Beweglichkeit verbessert. Fitnessbänder unterstützen gezieltes Dehnen, was ebenfalls entscheidend für eine schnelle und effektive Regeneration ist. Die Matte hilft bei allen Übungen und der Mobility-Einheit zwischendurch und ist ein essentieller Bestandteil eures Equipments. Eine weitere effektive Methode ist die Trigger-Massage, die gezielt auf tiefliegende Verspannungen eingeht und dadurch die Muskelregeneration unterstützt. Hilfreich hierfür ist auch eine Massagepistole. Durch hochfrequente Vibrationen lockert sie tiefes Muskelgewebe, was die Regeneration nach intensiven Einheiten beschleunigt. Kombiniert mit Recovery-Ballen oder speziellen Gels, die eine Wärme- oder Kältebehandlung ermöglichen, könnt ihr Ermüdungserscheinungen lindern und die Heilung fördern. Denkt daran, dass eine gute Regeneration genauso wichtig ist wie das Training selbst.
Vielen Dank, lieber André. Wer neugierig geworden ist und sich nach Faszienrollen, Matten, Kälte- und Wärmegels, Fitnessbändern oder Massagepistolen umschauen möchte, dem füge ich einen Sport 2000 Link in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Jetzt hatten wir gerade schon mal so ein bisschen den Transfer auch in die Wirtschaft. Also man steckt mitten in einem Projekt und du hast ganz schön diesen Teufelskreislauf, diesen gemeinen beschrieben. Und ich glaube, ein Killer der Teufelskreisläufe ist, wenn man es schafft, Kontinuität reinzubringen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass dieser Teufelskreislauf überhaupt existiert. Hm. Das Problem ist natürlich, wenn ich drin bin, bin ich drin. Also wichtig, präventiv gegenzusteuern. Und ich glaube, dass die Selbstführung hier eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Hm. Wie schafft man es, Kontinuität reinzubringen? Oder wie arbeitest du auch, wie motivierst du vielleicht auch deine Klienten bezüglich der Selbstführung? Hm.
Also gut, letztendlich geht es um Nachhaltigkeit, glaube ich. Ja, wirklich hier in dem Fall nachhaltig zu regenerieren, um eben auch nachhaltig High-Performance abliefern zu können. Und ich glaube, die zwei Key-Elements, da hast du eigentlich genau hier schon genannt, nämlich das ist zum einen das Bewusstmachen und zum anderen ist es Kontinuität. Mhm. Also Bewusstmachen im Sinne von etwas bewusst zu machen oder auch bewusst wegzulassen. Also sich darauf einlassen, auch mal was Neues auszuprobieren, wie wir es auch gerade haben, und den Unterschied zu spüren auch mal. Ja. Mal zu gucken, ob vielleicht meine Schlafqualität sich verbessert oder das auch mit objektiven Daten mal zu tracken. Man gibt es ja auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, so der eine Bereich, dieses ganz bewusst agieren. Und das andere, die Kontinuität, das ist für mich vor allem darum, Routinen zu etablieren. Ja. Ne? Also auch wie wir gerade schon mal vorher gehabt haben, es geht darum, dass ich mir selber was Gutes tue. Mhm. Warum sollte ich mir das nicht einfach mal gönnen? Und wichtig bei Routinen ist für mich, klein anzufangen. Es darf jetzt kein großes Hindernis, keine große Hürde sein, dass ich mir jetzt dazu überwinden muss, irgendwas zu machen, sondern einfach, es ist eine kleine Sache, die ich ändere, die ich aber in meinen Alltag integrieren kann, so dass es zur Normalität werden kann. Mhm. Und dann kann ich von dem neuen Level schauen, was kann ich denn vielleicht als nächstes angehen, aber in kleinen Schritten, Step by Step.
Ja, die klassische Konditionierung, weil in kleinen Schritten positive Verstärker, also ich mache kleine Erfolgserlebnisse, das wirkt wie eine Belohnung, Oder ich merke eben, mein Schlaf wird besser, also die negativen Verstärker fallen weg. Und dementsprechend werde ich dann bei den Routinen bleiben und vielleicht daraufhin aufbauen. Und es klingt so einfach, ist es natürlich nicht, aber ich glaube, ganz wichtig ist es, so den ersten Schritt überhaupt zu machen und zu gehen. Und bis man, es gibt ja auch einen Positivkreislauf, es gibt ja nicht nur den Teufelskreislauf, muss man ja auch mal erwähnen.
Ja.
Welche, wir sprechen natürlich, klar, Sport im Kopf, Sportpsychologie-Podcast, viel über Menschen im Spitzensport, im Leistungssport. Was würdest du sagen, welche Menschen gehören noch zur Zielgruppe? Also ich glaube, neben den Athleten selbst, natürlich auch das Team drumherum, ist es auch, gehört das auch zu deinem Arbeitsbereich oder hast du das im Hinterkopf, also auch bezüglich dem Betreuerstab rund um das Team und vielleicht auch wieder der Transfer nochmal in Richtung, ja, vielleicht auch Wirtschaft, Unternehmen.
Ist tatsächlich so, dass der Fokus hauptsächlich natürlich auf den Spielern, auf den Sportlern liegt. Aber ich finde es unglaublich wichtig, sich auch um das Team hinter dem Team, in Anführungsstrichen, zu kümmern, um die Trainer, auch Trainer zu entwickeln und Trainer, auch die müssen abliefern, ne?
Ja.
Und die sind den gleichen Belastungen ausgesetzt, wenn du jetzt eine hohe Reisetätigkeit hast, wenn du in einer anderen Zeitzone bist und so weiter und so fort. Und während Spieler vielleicht eher immer die Möglichkeit haben, sich mal auszuruhen, arbeiten Trainer im Hintergrund aber immer permanent weiter und versuchen eben das nächste wieder vorzubereiten. Und also nicht nur die Trainer, auch wie gesagt, das ganze, der ganze Staff dann drumherum. Und ich finde es unglaublich wichtig, auch hier ein Bewusstsein zu schaffen und auch die zu unterstützen. Ja. Und wenn wir über Trainer reden, Trainer sind für mich nichts anderes als Führungskräfte. Ja. Und dann sind wir nämlich genau auch in dem Geschäftsalltag. Ne? Der ist genauso leistungs- und gewinnorientiert. Und warum sollten hier andere Regeln gelten? Ja. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also auch eine Führungskraft hat immer wieder meine hohe Reisetätigkeit, ist vielleicht mit Jetlag konfrontiert und muss aber dann trotzdem, auch wenn ich in einer anderen Zeitzone bin, in das nächste Meeting und muss auf den Punkt performen.
Ja.
Oder es geht einfach generell darum, vorher haben wir das Thema Projekte gehabt, aber ein Projekt folgt das andere. Also ich habe ein hohes Pensum und ich habe vielleicht auch einen hohen Druck, liefern zu müssen. Und warum sollte dann auch hier diese Balance aus diesen physiologischen, mentalen, emotionalen Komponenten, warum sollte die ja nicht gültig sein? Ne?
Ja.
Und man weiß auch, dass gerade dieser Transfer von den High-Performance-Prinzipien, Methoden, Techniken, die ich so im Spitzensport verwende, dass es auf den Geschäftsalltag übertragen eben auch sehr, sehr wirksam sein kann.
Ja. Und auch da gibt's ja kleine Methoden, mit denen man anfangen kann. Also ich weiß, dass wir es zum Beispiel, als ich jetzt damals bei der TSG Hoffenheim war, etabliert hatten vor Spielen im Staff, oder war natürlich freiwillig, aber man hat sich schon motiviert, sag's mal so, immerhin eine halbe Stunde vom Frühstück zu einem Lauf getroffen hat, konnte dann noch mal ein bisschen den Tag durchgehen, ein paar Sachen besprechen im Trainerteam. Jeder hat sich bewegt, also einfach um auch im Staff rundherum für eine mentale und körperliche Fitness zu sorgen, weil klar dient der Widerstandsfähigkeit und auch der Stressreduktion und ist einfach ein schöner Weg, so schon mal in den Tag zu starten. Was sind denn allgemein gültige, also vielleicht auch über den Sport hinaus wichtige Warnsignale? Vielleicht kannst du da ein paar nennen für Zuhörer und Zuhörerinnen, wo man mal aufhören sollte oder aufhorchen sollte, so, oh, ich muss irgendwie vielleicht ein bisschen mehr auf meine qualitativ hochwertige Regeneration achten.
Also ein Thema ist auf jeden Fall Konzentration, Konzentrationsverlust. Das ist sehr, sehr offensichtlich, dass sie sinkt, wenn auch die Qualität oder die Dauer meines Schlafs sinkt oder einfach generell einfach meine Regeneration schlechter ist. Damit einhergehend auch ein Stück weit eine motorische Kontrolle, also eine Koordinationsfähigkeit, die einfach schlechter wird. Damit steigen auf der anderen Seite auch wieder Verletzungen, das Verletzungsrisiko. Was auch ganz interessant ist, ist, dass das Gewicht abhängig ist von der Qualität der Regeneration. Also wenn ich schlechter regeneriere, wenn ich schlechter geschlafen habe, dann habe ich einfach nicht dieses Sättigungsgefühl. Das heißt, ich esse mehr, als mein Körper vielleicht gerade braucht in dem Moment. Sättigungsgefühl setzt später ein. Und ich habe auch mehr Lust auf fetthaltiges oder fetthaltige Nahrung. Mhm. Und somit habe ich natürlich, also mein Gewicht steigt. Auch das ist was, auch das mal ein bisschen zu im Auge zu haben. Und ja, unterm Strich ist es halt dann tatsächlich so, dass ganz klassische Volkskrankheiten davon abhängig sind. Also sprich so das Risiko für Diabetes, Mellitus Typ 2 steigt zum Beispiel, oder das Risiko für Bluthochdruck steigt, wenn ich schlecht regeneriert bin, oder auch für Depressionen beispielsweise. Ja. Ne? Also keiner will, dass es irgendwie so weit kommt, aber auch das im Hinterkopf zu haben, ich kann es durch eine gute Regeneration, durch eine qualitativ hochwertige Regeneration, kann ich dieses Risiko schon eindämmen.
Ja, ich glaube auch, dass man da präventiv einfach sehr, sehr viel machen kann. Und es ist kein Hexenwerk, wenn man auf so ein paar Dinge einfach achtet und auf sich hört. Mhm. Ja, auf sich hört, individuell herausfindet. Ich glaube, das haben wir heute oft betont. Das ist, glaube ich, unser beider Philosophie auch, dass man einfach sehr individuell herangeht an den Mensch, egal ob im Spitzensport oder in anderen Bereichen, dass man für sich herausfinden muss, was einem hilft, vor allem für diese universell gültigen Regenerations-Game-Changer Schlaf und Ernährung. Und inzwischen haben wir beide viel Erfahrung. Und daher zum Schluss immer meine Frage, retrospektiv, was würdest du deinem jungen Ich vielleicht raten?
Tatsächlich mehr auf sich zu hören, wie du gerade gesagt hast. Also ich glaube, man verschließt manchmal die Augen, gerade im jungen Alter, wenn man einfach sehr, sehr viel kompensieren und sehr, sehr viel wegstecken kann. Und ist sich manchmal gar nicht so bewusst, was man seinem Körper vielleicht tatsächlich damit antut, eben. Dadurch, dass man wenig schläft, dadurch, dass man sagt, na komm, das geht schon, und das nehme ich noch mit und das nehme ich noch mit und
das
so weiter.
Das geht ja auch lange.
Das geht ja auch, genau. Aber jetzt so mit dem Wissen, mit der Erfahrung, rückblickend, würde ich sagen, tatsächlich einfach früher drauf zu hören, früher auf sich zu hören, in sich hineinzuhören.
Ja, das sind doch schöne abschließende Worte, die ich auch nur unterstreichen kann. Auch aus eigener Erfahrung, wenn man auch aus dem Sport kommt, weiß man es auch, der Körper funktioniert sehr lange sehr gut. Mhm. Aber dass einfach die Regeneration, also die qualitative Regeneration extrem wichtig ist und man hier und da vielleicht mehr auf den Körper hört und nicht nur im Funktionieren bleibt. Ja, vielen Dank, Simone, für das schöne Gespräch. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid bei Sport im Kopf. Und wenn ihr nochmal nachlesen wollt oder vielleicht sogar Simone kontaktieren wollt, weil ihr euch das systemische Coaching, systemische Business Coaching interessiert, füge ich euch natürlich die Homepage in den Shownotes ein. Simone, ich wünsche noch einen schönen Restsommer. Vielen Dank fürs Gespräch und bis bald.
Vielen lieben Dank, hat großen Spaß gemacht. Danke dir.
Ciao.
Ciao.